Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ihn aufmerksam zu lesen und würde sich empathisch den einzelnen Schicksalen widmen, könnte sie die Ängste, Emotionen, Hoffnungslosigkeit, könnte sie das nachvollziehen? Würde es sie berühren? Was würde die Kanzlerin dann tun? Die Kanzlerin lernt das Leben einer Obdachlosen in allen Bereichen kennen. Ob beim Containern oder beim Coffee-Sharing. Sie darf am Leben der jungen Pia teilhaben und spürt, wie schwierig es ist, den ganzen Tag auf der Straße zu verbringen. Und das Tag für Tag. Die beiden Frauen kommen sich näher und wandern gemeinsam durch Berlin. Pia, die junge Obdachlose, erzählt nach und nach ihre Lebensgeschichte, ihre Ängste und Bedürfnisse sowie auch ihre Wünsche und Ziele. Hören wir mal rein in das Buch. Hallo Frau Merkel, vielleicht holen Sie sich Berater aus der ganz normalen Welt, die pragmatisch, alltagsintelligent und effizient die Probleme unserer Gesellschaft spüren, erkennen und lösen. Ja, es gibt viel zu tun. Lassen Sie es uns anpacken. Wir schaffen das.
Wir schaffen das.
Und dann kam Billy. Inge, Mutter von zwei pubertierenden Jungs, mitten im Leben stehend, Schwiegermutter pflegend, Schicksalsschläge und Krankheiten verkraftend, Hund, Hof, Katze, Hase und trotz allem humorvoll, witzig, verständnisvoll kümmernd. Inge hat einen jungen Mann in ihrer Familie aufgenommen, der von unserer Gesellschaft vergessen wurde. Ja, wirklich. Jetzt denken wir alle, was für ein gutes Werk. Besser wäre es zu denken, oh je, was für ein Kraftakt, was für eine Behördenjagd, wie mutig, alle unnötigen bürokratischen Hürden auf sich zu nehmen. Inge erzählt. Billy ist ein junger Mann, 27 Jahre, voller Ideen, Wünsche, Ziele. Wenn ich ihn heute so betrachte, wie er auf meinem Sofa sitzt, Kaffee trinkt und herzhaft lacht, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass er tatsächlich ein gesamtes Jahrzehnt von der Gesellschaft vergessen wurde und auf der Straße leben musste. Ebenso denke ich daran, wie anstrengend es war, ihn von der Straße zu holen und ihn wieder mitten in die ganz normale Gesellschaft einzugliedern. Zum Glück war er motiviert, ein toller Mensch, trotz allem mit einer großen Portion Fröhlichkeit und guten Mutes ausgestattet, so dass wir gar nicht anders konnten und die Hürden der Bürokratie alle auf uns nahmen. Es hat sich gelohnt. Ich bin stolz auf ihn und auf uns. Wir wohnen in dieser Kleinstadt in Bayern, klein, aber fein. Vieles ist einfacher, weil man sich eben kennt. Manches ist genau deshalb schwieriger und es gibt eine Menge Bürokratie. Eines Tages stand meine Nichte Nora mit Billy vor der Tür. Tante, kannst du ihm helfen? Ja, das Motto, kannst mir mal helfen, das ist mir wohl sehr bekannt. Helfe ich doch immer gerne. Manchmal komme ich mir zwar etwas ausgenutzt dabei vor, aber was tut man nicht alles für seine Lieben? Hauptsache, alle sind glücklich und finden ihren Platz im Leben. Das ist doch das Ziel der Gemeinschaft, unserer Gesellschaft. Ich schaute etwas skeptisch Billy an. Er sah etwas verwegen aus. Schmutzige Hände, ungepflegter Bart, fettige Haare, zerrissene Jeans, abgewetzte Sneakers, viel zu große Jacke. Sein Alter schätzte ich so auf Mitte 30. Er wirkte so lebenserfahren. Ich schob die beiden in meine Küche, kochte Kaffee und hörte dabei die Story von Billy an. Unglaublich. Billy erzählte mir, dass er mit 5 Jahren von seiner Familie getrennt wurde. Seine alleinerziehende Mutter war aufgrund vieler Probleme nicht mehr in der Lage, sich ordentlich um ihn zu kümmern. Einen bekennenden Vater oder kümmernde Verwandte gab es wohl nicht. Er kam in eine Pflegefamilie. Als Billy 18 und damit volljährig wurde, dauerte es gerade mal 24 Stunden und Billy stand mit einem Rucksack voller Klamotten, einem Pausensnack und einem 50-Euro-Schein vor der Haustür. Billy hätte sicherlich Möglichkeiten gehabt, sich dagegen zu wehren. wäre das Jugendamt noch zuständig gewesen. Er ist jetzt immerhin volljährig und fällt nicht mehr unter das Jugendschutzgesetz. Egal, Billy kannte das Gesetz und seine Möglichkeiten nicht. Seine Ansprechpartner waren stets seine Pflegeeltern. Der Schock saß tief. Er konnte gar nicht klar denken. Handlungsunfähig und mit tiefer Verletzung verließ er das Haus. Der letzte Funken Vertrauen war dahin. Was sollte er tun? Wo findet er Unterkunft? Wer kümmert sich nun um seine Belange? Vollkommen ratlos und voller Verzweiflung zog er durch die Straßen der Stadt. Es war Spätsommer. Somit waren die Nächte noch lau und nicht zu feucht. Die erste Nacht verbrachte er außerhalb der Stadt, am Waldrand, auf einer Ruhebank für Wanderer. Die Geräusche des Waldes, die Dunkelheit der Nacht und vor allem die Einsamkeit und der Frust der Verlassenheit manövrierten ihn in ein psychisches Chaos. Ihm wurde bewusst, dass er nun allein auf der Welt war, inmitten einer sogenannten gut funktionierenden Gesellschaft, inmitten von wohlhabenden Unternehmern und gut verdienenden Mitmenschen. Sein Stolz und die Peinlichkeit der Situation hinderten ihn daran, seine Freunde zu kontaktieren. So verbrachte er die Nacht sitzend auf einer Parkbank, weinend vor Verzweiflung, schreiend vor Hilflosigkeit und grübelnd vor lauter Mutlosigkeit. Stundenlang saß er da und überlegte, wer ihm helfen könnte. Immer wieder packte ihn doch die Müdigkeit und er verfiel in einen Minutenschlaf. Die Angst vor der Nacht, die Angst vor der Zukunft raubte ihm die nötige Ruhe. Am frühen Morgen, kaum dass die ersten Sonnenstrahlen zu sehen waren, schüttelte er seine kalten Glieder, packte seinen Rucksack und ging wieder Richtung Stadtmitte, immer entlang am Fluss. Der Fußmarsch beruhigte seinen psychischen Zustand. Ja, er wurde gelassener und betrachtete seine Umgebung. Er freute sich an der Natur, an den Enten, mit denen er sein letztes Stück Brot teilte, an der Ruhe des fließenden Wassers, am Morgentau, an den letzten Sommerblüten. Er wanderte weiter, kam an eine Brücke und traf auf seine neuen Freunde, die in Schlafsäcken unter der Brücke lagen. 5 an der Zahl. Ohne zu überlegen, setzte er sich neben sie, wartete, bis sie ihre Schlafsäcke schüttelten und sich über seine Anwesenheit wunderten. Schlaftrunken hörten sie ihm zu, trösteten ihn, gaben ihm zu essen und zu trinken und versuchten ihm Mut zu machen. Ab diesem Zeitpunkt lebte Billy auch unter dieser Brücke. Nach Jahren unter der Brücke bekam Billy einen fürchterlichen Infekt, der sich nach kurzer Zeit in eine Lungenentzündung verwandelte. Seine Kumpels waren voller Sorge um ihn und entschlossen sich eines Nachts, ihn in die Notaufnahme des naheliegenden Krankenhauses zu bringen. Die Klinik behielt ihn mehrere Wochen in ihrer Obhut und päppelte ihn wieder auf. Sie sorgten dafür, dass er mit dem sozialen Dienst in Kontakt kam. Billy war hin und her gerissen. Er vermisste seine Kumpels unter der Brücke. Auf der anderen Seite war da die Krankenschwester, die Nichte von Inge, Nora. Nora war eine Pflegehelferin und hatte ein großes Herz und eine umsorgende Familie. So kam es, dass Nora ihren Billy mit nach Hause nahm und sagte, Tante, kannst du ihm helfen? Du hast mir doch auch immer geholfen. Zum Glück wusste Inge in diesem Moment nicht, was alles auf sie zukommen wird. Billy wollte arbeiten und war auch bereit, eine einfache Tätigkeit auf einer Baustelle für wenig Geld anzunehmen. Gesagt, getan, ging Billy zur nächsten Baustelle, sprach mit dem Polier und wurde an das Personalbüro verwiesen. Dort erfuhr er, dass er erst einmal eine Sozialversicherungsnummer und ein Konto braucht. Billy ging also zur nächsten Bankfiliale und wollte ein Konto eröffnen. Er bekam keines, da er einen abgelaufenen Ausweis, keinen gültigen Wohnsitz und keinen Job hatte. In diesem Moment kapierte er, dass er aus diesem Kreislauf nicht mehr rauskam. Ohne Konto keinen Job, ohne Job keinen Wohnsitz, ohne Wohnsitz keinen neuen Ausweis, ohne Ausweis und Wohnsitz kein Konto. Wohlgemerkt, Frau Merkel, dies geschah vor dem Jahr 2016. Im Frühjahr 2016 entschied die Politik, dass ab sofort jeder ein Girokonto eröffnen darf, beispielsweise auch Obdachlose und Asylbewerber. Das Gesetz basiert auf einer EU-Richtlinie. Wie heißt es so schön in einer DPA-Meldung? Das Gesetz gilt. Die Banken werden sich daran halten. 250.000 Flüchtlinge haben bereits ein Konto eröffnet. Unglaublich. Warum war das nicht schon früher möglich? Warum funktioniert es erst jetzt, nachdem Flüchtlinge ein Girokonto benötigen? Wunderbar. Diese positive Entwicklung haben wir tatsächlich den Flüchtlingsströmen zu verdanken. Inge und Nora waren sich sicher, das kriegen wir hin. Somit ging Inge mit Billy zum Einwohnermeldeamt und wollte ihn an ihrem Wohnsitz anmelden. Doch kaum zu glauben, ohne gültigen Ausweis konnte er keinen Wohnsitz anmelden. Ohne gültigen Wohnsitz kann er aber auch keinen Ausweis beantragen. Wieder mal die Spirale des Unmöglichen. Inges zweiter Nachname ist aber Hartnäckigkeit. Sie schrieb einen Brief, in dem sie es eidesstattlich erklärte, für Billy zu bürgen. Was für eine Geste. Wer würde für einen Unbekannten, für einen Obdachlosen persönlich mit seinem gesamten Vermögen haften? Eigentlich hätte Inge jetzt schon das Bundesverdienstkreuz verdient. Aber es kam noch schlimmer. Nach Bürgschaftsversprechen, Ausweisbeantragung konnten Inge und Billy nun auch einen neuen Wohnsitz anmelden. Inge verbrachte jetzt schon mehrere Tage immer wieder in den Warteschlangen der Bürgerbüros. Sie hätte nicht gedacht, dass man es ihr und Billy so schwer machen würde. Der Staat müsste doch dankbar dafür sein, dass jemand sich um einen Obdachlosen kümmert, ihn bei sich zu Hause wohnen lässt und alle notwendigen Formalitäten mit ihm durchkaut. Ein Obdachloser, der mit 18 Jahren auf die Straße gesetzt wurde, hatte nicht gelernt, ein Formular zu verstehen und auszufüllen. 3 Tage nach Wohnsitzanmeldung, Ausweisbeantragung, Kontoeröffnung bekam Billy Willkommensschreiben aller möglichen Stellen vom Rathaus, von der Bank und auch ein Schreiben von der Krankenkasse. Billy wusste gar nicht, dass er ein Mitglied einer Krankenkasse ist. Er lebte doch immer unter der Brücke. Billy öffnete den Brief und las ihn den anwesenden Familienmitgliedern vor. Zuerst brachen alle ein herzhaftes Lachen aus, da sie dachten, ihr neuer Freund würde sie veräppeln. Die Krankenkasse schickte eine Mahnung, da Billy Schulden in Höhe von 8.500 Euro habe. Er solle die Summe innerhalb eines Monats auf das genannte Konto überweisen. Als klar wurde, dass dies absolut kein Scherz ist, sondern pure Wahrheit, fiel uns fast der Bissen aus dem Mund. Alle fragten durcheinander, wie kann das sein, dass du Schulden hast, obwohl du kein Konto und keinen Wohnsitz hattest? Wie kann es sein, dass du Mitglied einer Krankenkasse bist, obwohl du keine Sozialversicherungsnummer beantragt hattest? Wie kann es sein, dass du kein Konto öffnen konntest, aber Zahlungen leisten sollst? Wir waren alle entsetzt. Inge begriff in diesem Moment, dass auch sie betroffen ist. Billy hatte noch keine Einkünfte. Sie hatte die Bürgschaft unterschrieben, um unkompliziert alle Anträge hinter sich zu bringen. Jetzt, ja jetzt, gibt es auf einmal einen Schuldenberg. Hallo Frau Merkel, sind Sie in den Jahren als Kanzlerin schon mal wirklich einem Obdachlosen begegnet? Nein, nicht so aus der Ferne oder vor der Kamera, sondern wirklich begegnet. Hatten Sie schon mal die Gelegenheit, einen Obdachlosen einen Tag lang zu begleiten, zu schauen, wie er so seinen Tag bewältigt? Kennen Sie seine Ängste und Probleme, seine Wünsche und Ziele? Wenn ja, hätten Sie ihm genauso geholfen, wie Inge es gemacht hat? Sie hätten sicherlich als Politikerin, als Kanzlerin noch ganz andere Möglichkeiten. Ja klar, nicht alle Obdachlosen möchten wieder zurück in die Gesellschaft. Nicht alle werden den steinigen Weg schaffen. Nicht alle haben eine Inge und eine Nora an ihrer Seite, aber alle würden sich über eine kleine Portion Hilfeleistung, Respekt und Anerkennung freuen. Wissen wir überhaupt, wie viele Obdachlose in unserer Mitte leben? Oder sind dies alles nur vage Schätzungen? Wahrscheinlich möchten wir das gar nicht so genau wissen, wie viele Obdachlose unter uns weilen. Sind sie uns ja lästig, stören und bei uns betteln bei unserem wohlverdienten Einkaufsbummel. Unser Stereotyping sagt, dass sie ungepflegt, rüpelhaft und meistens betrunken sind, bestimmt Läuse haben und auch sonst allerhand Bakterien und Viren mit sich herumschleppen. Wir möchten nichts mit ihnen zu tun haben. Wir sind ja nicht verantwortlich dafür. Die sind doch selbst schuld. Liebe Frau Merkel, gehen Sie doch mit bestem Beispiel voran und lassen einen Obdachlosen bei sich einziehen. Es könnte Ihnen die nächste Kanzlerschaft sichern. Sie schaffen das.
Wir schaffen das.
Mal angenommen, die Kanzlerin würde diesen offenen Brief tatsächlich bekommen, mit all diesen Geschichten. Sie nähme sich die Zeit, ihn aufmerksam zu lesen und könnte sich empathisch den einzelnen Schicksalen widmen. Was würde die Kanzlerin tun? Was würden andere Politiker aus den Einzelbeispielen lernen? Wohlgemerkt, die einzelnen Beispiele sind sicherlich nur die Spitze des Eisbergs. Da gibt es bestimmt noch ganz andere Storys. Ebenso haben die Protagonisten sich beim Erzählen mehr auf das eigene Leid konzentriert. An der einen oder anderen Stelle fehlt sicherlich ein wenig Sachlichkeit. Aber genau das ist das Wichtigste. Das, was die bürokratischen Erlebnisse, die Geschichten mit uns Menschen machen, was sie in uns auslösen, Ängste, Panik, Hoffnungslosigkeit und Frust. Was würden unsere Politiker tun? Stellvertretend hierfür die Kanzlerin. Die Kanzlerin zu Hause.
Trotz aller Anstrengungen hat sie den Brief nicht vergessen. Von den Sicherheitsbeamten in den Wohntrakt begleitet, bedankt sie sich, wünscht eine gute Nacht und verabschiedet sich ganz schnell. Überwältigt von den Ereignissen des Tages, betritt sie ihre Wohnung und atmet erstmal durch. Schön, in vertrauter Umgebung den Abend ausklingen zu lassen. Nachdem sie sich eine Tasse Gute-Nacht-Tee zubereitet hat, die Businesskleidung in Wohlfühlklamotten wechselte, legt sie sich gemütlich auf ihre Entspannungsliege und nimmt den gefalteten Brief aus ihrer Aktentasche. Ihr Ehemann ist auf Geschäftsreise und somit hat sie ausreichend Zeit, heute Abend sich mit dem ganz persönlichen Schreiben zu befassen. Sie sucht die Stelle, an der sie den Brief in die Tasche stecken musste. Wo war sie noch? Ah ja, es folgten Erzählungen einzelner Menschen. Und dann kam Billy. Die Kanzlerin liest und ist berührt. Sie ist begeistert von dem Einsatz der Familie, ist verwundert über die Schwierigkeiten im bürokratischen Prozesse und erstaunt über die unglaubliche Hilfsbereitschaft. Ja, stimmt. Ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass es für einen Obdachlosen tatsächlich so schwierig ist, wieder in die Gesellschaft zurückzukehren. Und warum kann eine Pflegefamilie ihren Zögling einfach so vor die Tür setzen? Warum hat das Jugendamt nicht die Verantwortung übernommen und warum hat keiner sich des Jugendlichen angenommen? Ihr fallen immer wieder die Augen zu und trotzdem ist sie gefesselt von den ergreifenden Geschichten und Ausführungen der einzelnen Schicksale. Draußen fangen schon die Vögel an zu zwitschern und trotzdem kann sie die Geschichten aus der Hand legen. Sie liest und ist nicht nur entsetzt, sondern fängt langsam an, Sympathie für die Verfasserin des Schreibens zu entwickeln. Wie mutig, wie konkret und analytisch. Ich fühle mich etwas angegriffen, da ich mich wirklich um Veränderungen bemühe, wo sie dringend gebraucht wird. Ja, welche Subventionen sind aus langer Gesetzeshistorie noch nicht vorhanden und manche machen wirklich keinen Sinn. Wir Politiker sind uns zwar dessen bewusst, dennoch müssen wir unseren Wirtschaftsunternehmen eine stabile Basis bieten. Und wir können ja nicht alle Gesetze über Jahrzehnte aufgebaute Missstände in wenigen Jahren wieder rückgängig machen. Es dauert halt seine Zeit.
Bevor sie sich in ihr Bett zurückziehen kann, schläft sie auf ihre Entspannungsliege ein. Nach wenigen Stunden Schlaf wacht sie ruckartig auf und steckt sofort wieder tief in den Gedanken des Briefes. Billy, Marlies, Doro, Jan, Lydia.
Sind die Geschichten wirklich repräsentativ für den Durchschnitt der Bevölkerung? Sind wir wirklich so abgehoben, dass wir die Probleme des normalen Bürgers nicht mehr mitbekommen?
Die Verfasserin des Briefes verhält sich sehr vorwurfsvoll, aber auch konstruktiv. Ihre Ideen, die Bürokratie nicht nur zu vereinfachen, sondern gänzlich zu erneuern, beinhalten wunderbare Ansätze.
Wie kann ich Kontakt mit ihr aufnehmen? Wer sollte ihr einen Brief schreiben? Macht es Sinn, sie ins Kanzleramt einzuladen? Ja, was sage ich ihr dann?
Die Kanzlerin und Pia, Die Kanzlerin gähnt herzhaft und gönnt sich den letzten Schluck kalten Tee, steht entschlossen auf und durchwühlt ihren Kleiderschrank. Immer wieder in Gedanken versunken, sucht sie weiterhin in ihrem Kleiderschrank. Sie scheint nun gefunden zu haben, was sie suchte. Sie streift sich eine ausgewaschene Jeans über, zieht einen einfachen dunkelblauen Sweater an, greift nach dicken Socken und einfachen Wanderschuhen. Was hat sie vor? Die Kanzlerin hat sich nach draußen bewegt. Sie hat sich an den Sicherheitsbeamten vorbeigeschlichen und tut das, was die Schreiberin des Briefes ihr geraten hat. Sie geht inkognito nach draußen, 5 Uhr morgens in Berlin. Die Kanzlerin im Morgengrauen, vollkommen allein unterwegs. Der Brief löst viele Gedankenprozesse aus. Ist sie wirklich im wahren Leben angekommen? Was bedeutet ihr der politische Erfolg? Welche persönlichen Kontakte darf sie wirklich unbeobachtet pflegen? Wie lange wird sie noch Kanzlerin sein? Was folgt danach? Mit all den Gedanken unterwegs merkt sie gar nicht, dass sie auf einmal von einer kleinen Gruppe Nachtanbeter überholt wird. Lachend, schubsend bewegt sich die Gruppe vorwärts. Wo wollen sie hin? Müssen sie nicht arbeiten, fragt sich die Kanzlerin. So überraschend schnell die Gruppe sie überholte, so schnell waren sie auch wieder in einer abbiegenden Nebenstraße verschwunden. Hier am Spreeufer sind morgens wirklich nur ein paar Menschen unterwegs. Hundebesitzer, Jogger, Spaziergänger. Alle sind so beschäftigt, dass ich sich keine Sorgen machen muss, erkannt zu werden. Hungrig und alleingelassen, unerkannt und weit abgeschützter Umgebung, setzt sie sich auf eine Parkbank und gibt sich ihren Gedanken hin. Sie erinnert sich an das Vesperbrot in ihrer Tasche. Ein Schluck aus der kalten Wasserflasche lässt sie kurz erschaudern, kann aber so den ersten Durst stillen. Sie beißt genüsslich in ihr Vesperbrot und überlegt, wie es nun weitergehen soll. Die ersten morgendlichen Sonnenstrahlen machen sich bemerkbar. Es wird ein angenehmer, warmer Herbsttag werden. Während die Kanzlerin sitzt und genießt, nimmt eine junge Frau neben ihr Platz. Sie sagt weder guten Morgen oder darf ich mich setzen. Nein, sie nimmt einfach Platz und schaut der Kanzlerin beim Essen zu. Im ersten Moment merkt die Kanzlerin gar nicht, welche hungrigen Blicke auf ihr Brot fallen und sie beim nächsten Abbeißen sehnlichst verfolgen. Erst als die junge Frau schallend zum Lachen beginnt, wird die Kanzlerin aufmerksam. Hey, sagt die junge Frau, du siehst aus wie die Merkel. Sie haut sich dabei lachend auf die Schenkel und fällt beinahe von der Parkbank. Erst jetzt wird der Kanzlerin bewusst, dass man sie zwar erkennen wird, aber in ihrer Rolle als Wanderin durch Berlin oder als Obdachlose nicht wirklich ernst nehmen wird. Angesteckt von dem Lachen der jungen Frau und von der wirklich lustigen Situation muss sie nun auch herzhaft lachen. Die beiden Frauen sitzen nebeneinander und fühlen sich irgendwie miteinander verbunden. Jetzt merkt die Kanzlerin auch, dass die Frau auf ihr angebissenes Brot starrt.
Darf ich Ihnen ein Stück meines Brotes anbieten? Ich habe zwar schon angebissen, aber die andere Hälfte kann ich Ihnen gerne überlassen.
Die Frau nickt ganz aufgeregt und hält ihr fordernd die Hand hin. Gierig beißt die junge Frau in das Brot und konzentriert sich nur noch auf die Stulle. Ihre Banknachbarin betrachtet sie dabei sehr aufmerksam und fast erschrocken. Schmuddelige Haare, schmutzige Kleidung, durchlöcherte Hose, abgelaufene Schuhe, abgewetzte Umhängetasche.
Sagen Sie mal, junge Frau, Sie essen ja, als hätten Sie tagelang nichts zu essen bekommen.
Die junge Frau antwortet nicht, sondern starrt sie wieder an. Mit vollem Mund prustet sie los. Sie reden hier auch noch wie die Merkel, stellt sie voller Freude fest. Wie machen Sie das? Können Sie mir das beibringen, wie man die Stimme verstellt? Und wieder beginnt sie lautstark zu lachen. Inzwischen gibt es weitere Passanten, die auf die beiden Frauen aufmerksam werden. Jetzt wird es der Kanzlerin langsam unangenehm. Sie fordert die junge Frau auf, sich doch etwas zu zügeln.
Bitte, ich bin inkognito hier. Sie müssen etwas leiser sein, sonst werde ich noch erkannt.
Kaum hat die Kanzlerin diese Worte ausgesprochen, bekommt die junge Frau einen wirklichen Lachanfall. Sie schlägt sich wieder auf die Schenkel, lacht und lacht. Immer wenn sie die Kanzlerin anschaut, prustet sie von Neuem los. Sie kann sich überhaupt nicht beruhigen. Auch wenn es der Kanzlerin peinlich ist, so lässt auch sie sich immer wieder anstecken von dem ehrlichen, herzhaften Lachen der jungen Frau. Es dauert einige Minuten, bis sie sich beide wieder einigermaßen im Griff haben. Aber jetzt mal ehrlich, beginnt die junge Frau etwas gefasster. Wie heißt du denn nun wirklich? Die Kanzlerin weiß, dass sie vermutlich wieder eine Lachwelle auslösen wird, sagt aber dennoch:
Nennen Sie mich Angela.
Und wie vermutet, die junge Frau springt auf, rennt mehrfach um die Parkbank und schreibt dabei lautstark: Du bist so gut, das ist unglaublich. Bist du Schauspielerin? Du kannst dich als Double der Kanzlerin bewerben. Wäre das nicht schön für die Kanzlerin, alle unangenehmen Termine von einem Double dubeln zu lassen? Jetzt wird ihr bewusst, dass es nicht einfach sein wird, unerkannt zu bleiben.
Also, nehmen wir mal an, ich wäre wirklich das Double der Kanzlerin und ich würde losgeschickt, Meinungen aus der Bevölkerung in direkter Konfrontation zu sammeln. Was wollten Sie mir immer schon mal sagen?
Die Emotionen der jungen Frau ließen ihre Gesichtszüge entgleisen. Von lachender Miene bis tiefer Bedrücktheit, Mutlosigkeit, Trauer. Die junge Frau senkte den Kopf, sackte in sich zusammen, atmete ganz aufgeregt, bäumte sich dann auf und schrie die Kanzlerin an: Ich würde dich schütteln, nein, ich würde dich schlagen, ich würde dir ins Gesicht schreien, dass du schuld bist am Tod meines Vaters, an der Arbeitslosigkeit meiner Mutter, an der Drogensucht meines Bruders und an der ausweglosen Situation von mir. Ich habe keinen Schulabschluss, da sie mich nicht bildungsfähig von der Schule verwiesen. Ich war einfach anders als die anderen, aber ich wollte doch lernen. Ich wollte einfach ein Teil der Klasse sein. Ich wollte Karriere machen. Keiner hat mir geholfen. Meine Eltern konnten nicht. Sie steckten zu sehr in ihren eigenen Problemen und erkannten nicht, dass ich Probleme hatte. Mein Klassenlehrer mochte mich nicht und hat mich ständig vor der Klasse bloßgestellt, so dass ich aggressiv wurde und irgendwann aus Trotz wirklich nicht mehr lernte. Dann wurde der Schule auch noch bekannt, dass mein Bruder aufgrund des Selbstmords meines Vaters Drogenprobleme bekam. Daraufhin wurden wir als sogenannte asoziale Familie hingestellt. Frag nicht, wie sie alle mit dem Finger auf mich zeigten. Schöne Gesellschaft, schönes soziales Miteinander. Da haben wir soziales Lernen und dann sowas. Ich bin dann einfach irgendwann nicht mehr hingegangen. Und dann, ja dann, haben sie mich von der Schule verwiesen. Sie versuchten gar nicht, mir zu helfen. Zu Hause bekam ich auch nur Schimpf und Schande präsentiert. Zwischendurch hatte ich dann wirklich den Gedanken, ich habe sowieso nichts mehr zu verlieren. Ich mache es so wie mein Vater, ich springe in die Spree. Ehrlich gesagt, heute Morgen bin ich hier lang gegangen, um genau das zu tun. Da vorne an der Brücke verließ mich aber der Mut. Wie ich so dastand und versuchte zu springen, wurde es auf einmal hell und alle konnten mich sehen. Es kamen immer mehr Autos und Fußgänger und dann ging es nicht mehr. Und ihr Politiker kümmert euch nur um eure Staatskrisen, dieses Skandal, Brexit und darum, wie ihr die Wirtschaft ankurbeln könnt, wie die Milliarden Steuern verschoben und verteilt werden sollen und wie ihr möglichst eure versteckten Kumpaneien vertuscht, dass euch ja nichts passiert. Ich hatte so viele Träume und jetzt, ja jetzt, haben alle meine Träume ihren Glanz verloren. Darf ich noch 30 Sekunden? Dann bin ich fertig. Die fiktive Zukunft, ich lese es ganz schnell. Nehmen wir mal an, die Wahl ist für die Kanzlerin gut verlaufen. Inzwischen gibt es sogar eine Koalition. Das nehmen wir jetzt mal an. Und die Kanzlerin ist wieder Kanzlerin geworden. Das steht da jetzt wirklich. Sie ist weiterhin die mächtigste Frau der Welt. Ja, nehmen wir mal an. Die Politik wird sich nach der Wahl verändern, vielleicht sogar verbessern. Bei Entscheidungen werden nicht nur Macht erhalten, wirtschaftliches Wachstum berücksichtigt, sondern auch der Mensch. Und so weiter und so weiter. Weil ich habe jetzt keine Zeit mehr. Aber Traum oder Wirklichkeit? Ja, und vielleicht kommt noch alles ganz anders. Thank you.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.